Hallo, liebe Zeitumkehrer, Babyköpfe. Heute bin ich mal wieder ganz allein. Ich bin's, euer Krischi. Und ja, Tine und Phil fühlen sich beide nicht so wohl. Deswegen habe ich jetzt mal einfach mal spontan wieder was für euch aufgenommen. Und es ist natürlich nicht gerade erst der Sonntag, der 24. Und ich nehme das nicht jetzt erst auf, weil mir aufgefallen ist, dass ich es vergessen habe. Das ist alles schon voll geplant. Nein, ich wollte mit euch heute mal wieder ein bisschen Auszüge aus der magischen Geschichte machen. Und ich dachte mir, wir hatten, glaube ich, noch gar nicht über Amerika gesprochen. Und deswegen habe ich mal mir ein paar Pottermore-Artikel rausgesucht, habe die für euch übersetzt und wir gehen die so ein bisschen durch. Also falls das so ein bisschen wirkt, als würde ich hier ablesen, das habe ich alles wirklich selber übersetzt. Also wahrscheinlich sind manche Übersetzungen auch ein bisschen kacke. Gucken wir mal. Vielleicht gehen wir dann auf ein paar Sachen so nebenbei nochmal ein. Aber ich fand an sich die Geschichte Amerikas sehr spannend, also des magischen Amerikas. Und ja, wir gucken einfach mal, wo es hingeht, ob wir auch die ganze magische Geschichte schaffen, weil das sind doch einige Seiten. Ich habe jetzt auch die Geschichte von Ilvermorny an sich, glaube ich, weggelassen, weil das ist nochmal an sich eine eigene Geschichte. Aber ja, ich glaube, ich habe ja auch irgendwie so ein kleines Intro dazu. Mal gucken, ob das geht.
Hogwarts wird gegründet. Das Turnier, an das sich niemand erinnert. Der erste Zaubererkrieg bricht los. Geschichte der Zauberei mit Krischi.
Und genau, ich bin Krischi und wir legen jetzt einfach mal los mit dem Artikel Die Geschichte der Magie in Nordamerika, das 14. bis 16. Jahrhundert. Wir wissen ja, Amerika ist die, oder wurde immer als die neue Welt betitelt. Jedoch ist es in der Tat so, dass die Zauberer lange vor uns Muggeln oder Nomads oder wie auch immer wir die nennen möchten, dass die schon lange von Amerika Bescheid wussten. Es gab verschiedene Arten der Reise, apparieren, Besen fliegen und es gab Visionen und Vorhersehungen und was nicht alles. Und dadurch wussten die Zaubergemeinschaften seit dem Mittelalter schon voneinander und standen auch schon im Kontakt. Die magische Gemeinschaft der Ureinwohner Amerikas und die aus Europa und Afrika wussten also schon lange vor der Zuwanderung der europäischen Nomads im 17. Jahrhundert voneinander. Ihnen waren bereits die vielen Gemeinsamkeiten zwischen den Gemeinschaften oder zwischen diesen Gesellschaften bekannt. Einige Familien waren wahrlich, magisch nennen wir es, und Magie erschien ebenfalls unerwarteterweise in den Familien, in denen es keine bekannten Zauberer und Hexen gab. Also wie bei uns, das heißt bei uns, wie aus den magischen Familien, die wir aus Harry Potter kennen. Der allgemeine Anteil von Zauberern und Nichtzauberern schien in der Bevölkerung konsistent zu sein, genau wie die Einstellung der Nomads, egal wo sie geboren wurden. Bei den amerikanischen Ureinwohnern wurden einige Hexen und Zauberer akzeptiert und wurden sogar von ihren Stämmen gepriesen und erlangten einen Ruf für ihre Heilung als Medizinmänner oder als außerordentliche Jäger. Allerdings wurden andere auch aufgrund ihres Glaubens geächtet, oft mit der Begründung, dass sie von heimtückischen Geistern besessen seien. Die Legende der amerikanischen Hautwandler, einer bösen Hexe oder Zauberer, der sich nur durch seinen Willen in ein Tier verwandeln konnte, hat in der Tat einen wahren Ursprung. Eine Legende entwickelte sich rund um die Ureinwohner, das waren Animagi, dass sie ihren engen, quasi Familienangehörigen opferten, um ihre Verwandlungskünste zu erlangen. Also das war so die Legende, wie es dazu kam. Die haben halt, die geopfert, ihre Familienmitglieder, um dann selbst zu Animagi zu werden. Tatsächlich nahm ein Großteil der Animagi Tierformen an, um einer Verfolgung zu entkommen oder um für den Stamm jagen zu gehen. Solche abfälligen Gerüchte stammten dann oft von Nomads, die gesagt haben, die töten hier ihre Familie, damit sie halt sich selbst verwandeln können. Also diese Gerüchte stammen oft von Nomads-Medizinmännern, die manchmal nur so taten, als hätten sie magische Kräfte und dann Angst hatten, aufzufliegen. Kennt man ja. Woher kennen wir das? Da fällt mir gerade ein, war das nicht Asterix und Obelix Operation Hinkelstein, wo der eine angebliche Druide kommt und eigentlich gar keine Kräfte hat? Ich weiß es gar nicht mehr, schon so lange her. Egal, machen wir mal weiter. Die magische Gemeinschaft der amerikanischen Ureinwohner war besonders begabt in der Tier- und Pflanzenmagie. Ihre Tränke im Besonderen waren um einiges raffinierter, als man es in Europa kannte. Der größte Unterschied zwischen der Magie, die von den Ureinwohnern praktiziert wurde, und die der Zauberer aus Europa besteht in der Abwesenheit eines Zauberstabs. Also in Amerika haben die Ureinwohner, also die magischen Ureinwohner, mehr Zauberstab losgezaubert. Der Zauberstab entstand im Europa. Zauberstäbe lenken die Magie so, dass die Effekte sowohl präziser als auch mächtiger werden. Auch wenn allgemein bekannt ist, dass die größten Hexen und Zauberer ebenfalls zauberstablose Magie von sehr hoher Qualität produzieren konnten. Wie die Ureinwohner, Animagi und Tränkemacher demonstrierten, kann zauberstablose Magie eine hohe Komplexität erreichen, aber Sprüche und Verwandlungen sind sehr schwer ohne einen. Das war jetzt so der Abschnitt in Amerika, quasi der Ureinwohner, das ist die Geschichte Nordamerikas. Und wir haben jetzt hier noch ein paar andere. Moment, jetzt muss ich gerade noch mein Word-Dokument suchen. Wir waren nämlich gerade bei Nordamerika 14. bis 16. Jahrhundert. Und jetzt kommen wir mal zum 17. Jahrhundert. Und darüber hinaus. Als die No-Match-Europäer damit begannen, sich in der neuen Welt niederzulassen, zogen auch mehr Hexen und Zauberer aus Europa nach Amerika. Wie ihre No-Match-Gegenstücke hatten auch sie verschiedene Gründe, ihre Ländereien zu verlassen. Einige wurden angetrieben von Abenteuer, aber die meisten rannten vor etwas davon. Manchmal vor der Verfolgung durch die No-Match, manchmal von einem anderen Zauberer oder einem Hexer, aber manchmal auch vor den Zaubererbehörden. Die Letzteren versuchten, in der immer größer werdenden Masse der No-Match unterzutauchen oder sich bei der Ureinwohnerzaubergemeinschaft zu verstecken, welche sich allgemein sehr gastfreundlich und beschützend ihren europäischen Brüdern gegenüber verhielten. Fand ich auch sehr schön. Direkt zu Beginn war klar, dass die neue Welt eine raue Umgebung für Hexen und Zauberer war. Also eine rauere Umgebung als die alte Welt. Hierfür gab es drei Hauptgründe. Erstens, wie ihre No-Match-Gegenstücke kamen sie in dieses Land mit wenig Annehmlichkeiten, außer denen, die sie sich selbst schufen. In der Heimat hätten sie nur die örtliche Apotheke aufsuchen müssen, um das Nötigste für ihre Tränke zu bekommen. Hier mussten sie sich an fremden magischen Pflanzen bedienen. Es gab keinen etablierten Zauberstabmacher und Ilvermorny, die Schule für Hexerei und Zauberer, welche eines Tages zu den größten magischen Einrichtungen der Welt gehören sollte, war zu dieser Zeit nichts anderes als eine klapprige Hütte mit zwei Schülern und zwei Lehrern. Zweitens, die Handlung ihrer No-Match-Kumpels ließen die nicht-magische Bevölkerung der meisten Heimatländer der Zauberer liebenswert wirken. Es hatte sich nicht nur ein Konflikt zwischen den Immigranten und den Ureinwohnern entwickelt, was der Einheit der magischen Gesellschaft einen Schlag versetzte, sondern ihre religiösen Ansichten machten sie zutiefst intolerant gegenüber jeder Spur von Magie. Die Puritaner zum Beispiel beschuldigten sich mit Freuden bei dem kleinsten Hinweis gegenseitig okkulte Aktivitäten und die Hexen und Zauberer der neuen Welt waren zu Recht extrem misstrauisch deswegen. Und das letzte und vermutlich gefährlichste Problem, dem sich die frisch in Nordamerika angekommenen Zauberer stellen mussten, waren die sogenannten Scourers. Da ist mir keine wirkliche Übersetzung eingefallen, also to score oder score, also S-C-O-U-R, wie wird das ausgesprochen, kann sowas viel wie reinigen oder umherstreifen, scheuern, was scheuern, der Durchfall haben bedeutet, was ist das denn, schon ein bisschen länger her, dass ich den Text übersetzt hatte, also wahrscheinlich so ein bisschen die Reiniger, da die magische Gemeinschaft in Amerika klein zerschlagen und sehr verschlossen war, gab es noch keine Gesetzesvollstreckung. Das führte zu einem Machtvakuum, das durch eine skrupellose Gruppe von Zauberersöldnern verschiedener Nationalitäten gefüllt wurde, welche eine gefürchtete und brutale Eingriffstruppe formte, um nicht nur Kriminelle zu jagen, sondern auch die, die einen gewissen Goldbetrag wert waren. Mit der Zeit wurden diese sogenannten Scourers, wir nennen jetzt mal die Reiniger, wurden die immer korrupter. Weit weg von der Gerichtbarkeit ihrer heimischen magischen Regierungen gaben viele ihnen und ihrer grausamen, ungerechtigten, fertigen Mission nach. Die Anzahl der Reiniger vervielfachte sich in ganz Amerika im späten 17. Jahrhundert und es gibt Beweise dafür, dass sie unschuldige No-Match als Zauberer bezeichneten, um Reichtümer von den leichtgläubigen, nicht-magischen Mitgliedern der Gesellschaft zu ergaunern. Jetzt kommen wir in so eine Geschichte, die auch quasi Verbindung hat zur richtigen Geschichte. Die berühmten Die berühmten Hexenprozesse von Salem von 1692 bis 1693 waren eine Tragödie für die magische Gemeinschaft. Magische Historiker stimmen darüber ein, dass sich unter den sogenannten Puritaner-Richtern mindestens zwei bekannte Reiniger befanden, die mit Feindschaften abrechneten, die sich in Amerika entwickelt hatten. Eine Vielzahl der Toten waren in der Tat Hexen, auch wenn sie gänzlich der ihnen vorgeworfenen Straftaten unschuldig waren. Andere waren lediglich No-Match, die das Unglück hatten, der allgemeinen Hysterie und Blutlust zum Opfer zu fallen. Salem war die magische Gemeinschaft oder war für die magische Gemeinschaft für Gründe weit über den tragischen Verlust der Leben maßgeblich. Was ist das für ein Wort, für einen Satz? Was habe ich denn da geschrieben? Sorry. Es war halt scheiße für die ganze Geschichte, für die magische Gemeinschaft. Als unmittelbare Reaktion flohen viele Hexen und Zauberer aus Amerika dann wieder raus und viele weitere entschieden sich dagegen, sich dort niederzulassen. Das führte zu interessanten Variationen in der magischen Bevölkerung von Nordamerika im Vergleich zu Europa, Asien und Afrika. Bis zu den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gab es dort weniger Hexen und Zauberer als in den anderen vier Kontinenten. Reinblüterfamilien, die durch die magischen Zeitungen sehr gut über die Aktivitäten der Puritaner und Reiniger informiert waren, brachen nur selten nach Amerika auf. Das bedeutet, dass ein weitaus höherer Prozentsatz an No-Match geborenen Hexen und Zauberer in der neuen Welt zu finden ist als irgendwo sonst. Also, da gibt's ganz, ganz viele Muggelgeborene. Auch wenn diese Hexen und Zauberer oft jemanden heiraten und ihre eigenen magischen Familien gründeten, hat die Reinblüter-Ideologie, die sich durch einen Großteil der europäischen magischen Geschichte zieht, in Amerika wenig Anklang gefunden. Da sind die alle ein bisschen weniger rassistisch. Ist doch schön. Oder rassistisch auch nicht, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Der vermutlich bedeutsamste Effekt von Salem war die Schaffung des magischen Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika in 1693, welcher der No-Match-Version um circa ein Jahrhundert zuvor kam. Also, ne, es gab quasi die magische Regierung und dann erst ein Jahrhundert später gab es dann die richtige amerikanische Regierung. Allen amerikanischen Hexen und Zauberern durch die Abkürzung MACUSA, also so wird es auch ausgesprochen, bekannt, war es das erste Mal, dass die nordamerikanische Zauberergemeinschaft zusammenkam, um Gesetze für sich selbst zu schaffen und erfolgreich eine magische Welt innerhalb der No-Match-Welt zu schaffen, wie sie bereits in vielen anderen Ländern existierte. Die erste Aufgabe des MACUSA war ein Prozess für die Reiniger, die ihre eigenen Artgenossen verrieten. Die für Mord, Zauber, Schwarzhandel, Folter und allen anderen Arten der Grausamkeit für schuldig gesprochen wurden, wurden für ihre Verbrechen hingerichtet. Also die fackeln da auch nicht lange. Einige der berüchtigsten Reiniger entgingen der Justiz. Mit internationalen Haftbefehlen verschwanden sie dauerhaft in der No-Match-Gesellschaft. Einige von ihnen heirateten No-Match und gründeten Familien, in denen magische Kinder nicht so gern gesehen werden wie nicht magische Nachkommen, um die Tarnung der Reiniger aufrechtzuerhalten. Die rachsüchtigen Reiniger von ihren Leuten vertrieben, gaben an ihre Nachkommen die felsenfeste Überzeugung weiter, dass Magie real sei und den Glauben, dass Hexen und Zauberer ausgerottet werden müssen, wo auch immer man sie findet. Und wenn ich mich gerade nicht täusche, sehen wir das auch bei Fantastic Beasts 1. Die Alte, die da dieses Pflegeheim, das Waisenhaus hat, wo auch Credence drin ist. Ich bin der Meinung, das ist so eine Nachkommen. Weil die labert auch die ganze Zeit irgendwas von Salem oder die hat so Flugblätter und so. Also das müsste eine Nachkommen von denen gewesen sein. Der amerikanische magische Historiker Theophilus Abbott hat einige dieser Familien mit einem tiefen Glauben an die Magie und einem ebenso großen Hass daran identifiziert. Es kann zum Teil an den Anti-Magie-Überzeugungen und Aktivitäten der Nachkommen der Reinigerfamilien liegen, dass die nordamerikanischen Nomads schwieriger zu täuschen sind, was Magie angeht, als die anderen Bevölkerungen. Das hatte weitreichende Auswirkungen darauf, wie die amerikanische Zaubergemeinschaft, ich sag mal, beherrscht wird. Die sind da alle ein bisschen vorsichtiger. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen gehen wir mal gleich weiter zum nächsten Artikel. Ich habe hier jetzt nämlich das sogenannte Rappaport-Gesetz. Das ist auch ganz interessant. Das ist jetzt 1790, setzte die 15. Präsidentin des MACUSA, Emily Rappaport, geiler Name irgendwie, ein Gesetz, um die totale Teilung der Zauberer- und No-Match-Gemeinschaft zu erzielen. Daraus entstand eine der größten Verstöße des internationalen Geheimhaltungsabkommens, was zu einer demütigenden Rüge des MACUSA durch die internationale Zauberervereinigung führte. Die Sache war besonders ernst, da der Verstoß vom Inneren des MACUSA selbst kam. Mit wenigen Worten erklärt, bei der Katastrophe ging es um die Tochter von Präsidentin Rappaport, zuverlässigem Hüter der Schätze und Dragoten, also der Dragot ist die amerikanische Zauberwähnung, Währung und der Hüter der Dragoten ist so, ja, so ein bisschen der Finanzminister, kann man sagen, in der amerikanischen Zauberergemeinschaft. Oh Gott, diese Namen alle. Aristotle 12 Trees, also Aristotle 12 Baum, war ein kompetenter Mann. Doch seine Tochter Dorcas, was sind das für geile Namen, war so dämlich, wie sie schön war. Das ist eine Übersetzung von Pottermore, möchte ich sagen. Also meine Übersetzung, aber das war der originale Wortlaut. Die Tochter war so dämlich, wie sie schön war. Sie war eine schlechte Schülerin in Ilvermorny und zu der Zeit, als ihr Vater in ein höheres Amt aufstieg, lebte sie zu Hause und nutzte sehr selten Magie und konzentrierte sich ausschließlich auf ihre Kleidung, ihre Frisur und Partys. Eines Tages bei einem örtlichen Picknick verguckte sich Dorcas Zwölfbaum außerordentlich in einen hübschen Nomad namens Bartholomew Barebone. Wir erinnern uns, Barebone, scheiße, ist auch aus Dingens, bin ich der Meinung, oder? Aus Fantastic Beasts. Heißt Credence nicht eigentlich Barebone? Also die Familie heißt Barebone. Die Alte da, wo er da ist. Egal, oder? Ich google gleich mal nebenbei. Dorcas wusste nicht, dass Bartholomew ein Rhaenyra-Nachkomme war. Jetzt kommen wir nämlich drauf, was ich eigentlich meinte vorhin. Niemand in seiner Familie war magisch, aber sein Glaube an die Magie war tiefgreifend und unerschütterlich, genau wie seine Überzeugung, dass alle Hexen und Zauberer böse waren. Auch wenn die Gefahr komplett offensichtlich war, finde ich so gut, nahm Dorcas Bartholomews höfliches Interesse an ihren kleinen Tricks für bare Münze. Durch die unschuldigen Fragen ihres Liebhabers gab sie die geheime Adresse der Marcusa und Ilvermorny preis. Gemeinsam mit Informationen über die internationale Zaubervereinigung und all die Arten, wie diese Behörden versuchen, die Zaubergemeinschaft zu schützen und zu verschleiern. Nachdem er so viele Informationen von Dorcas gesammelt hatte wie möglich, stahl Bartholomew ihren Zauberstab, den sie ihm so bereitwillig demonstrierte, zeigte ihm so viele Pressenleuten, wie er nur finden konnte, und scherte dann seine bewaffneten Freunde um sich und zog dann aus, um alle Hexen und Zauberer in der Nähe zu verfolgen und im Idealfall zu töten. Richtig netter Typ. Bartholomew druckte darüber hinaus Flugblätter mit Adressen, wo Hexen und Zauberer sich versammelten, und schickte Briefe an prominente Nomads, von denen einige die Notwendigkeit spürten, zu untersuchen, ob dort tatsächlich böse, okkulte Partys an den beschriebenen Orten stattfanden. Aufgestachelt von der Mission, der Hexerei in Amerika aufzudecken, überspannte Bartholomew Barebone den Bogen, als er auf etwas schoss, das er für eine Gruppe Marcusa-Zauberer hielt. Es stellte sich jedoch heraus, dass es Nomads waren, die das Unglück hatten, ein verdächtiges Gebäude zu verlassen, das er gerade beobachtete. Zum Glück wurde niemand getötet und Bartholomew wurde verhaftet, für das Verbrechen eingesperrt, ohne dass der Marcusa eingreifen musste. Das war eine große Erleichterung für den Marcusa, der mit den Nachbeben von Dorcas Indiskretion kämpfen musste. Bartholomew hatte seine Flugblätter weit verbreitet und einige Zeitungen nahmen ihn ernst genug, um die Fotos von Dorcas Zauberstab abzubilden und hinzuzufügen, dass es den Tritt eines Esels hätte, wenn man ihn schwingt. Das Augenmerk auf das Marcusa-Gebäude war so groß, dass sie gezwungen waren, die Räumlichkeiten zu wechseln. Als Präsidentin Rappaport gezwungen war, der internationalen Zaubervereinigung bei einer öffentlichen Ermittlung Rede und Antwort zu stehen, konnte sie nicht mit Sicherheit sagen, dass wirklich jede Person, die in Dorcas Informationen eingeweiht war, auch obliviiert wurde. Auch geil. Ja, kann sein, dass Infos doch noch draußen sind. Das Leck war so ernst, dass noch viele Jahre danach Nachwirkungen zu spüren waren. Auch wenn viele in der magischen Gesellschaft sie eingesperrt oder hingerichtet sehen wollten, verbrachte Dorcas nur ein Jahr im Gefängnis. Vollkommen geächtet und komplett verstört wurde sie in eine sich veränderte Zaubergemeinschaft entlassen und beendete ihre Tage in Einsamkeit mit einem Spiegel und ihrem Papagei als liebsten Wegbegleiter. Dorcas Indiskretionen führten zur Einführung des sogenannten Rappaports-Gesetz, welches eine strikte Trennung zwischen den No-Match und Zaubergemeinschaften erzwang. Zauberer durften sich nicht mehr mit den No-Match anfreunden oder sie heiraten. Strafen für das Verbrüdern mit No-Match waren streng. Kommunikation mit den No-Match wurde auf das Nötigste beschränkt, um den Tagesablauf zu gewährleisten. Und wir erinnern uns, das ist auch so ein bisschen der Grund, weswegen die Queenie bei Fantastic Beasts 2 auch durchdreht, weil sie ja ihren alten Jacob liebt, aber das halt nicht so ganz erlaubt ist. Rappaports Gesetz etablierte den großen kulturellen Unterschied zwischen der amerikanischen Zaubergesellschaft und der in Europa. In der alten Welt gab es immer eine, ja, gewisse verdeckte Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den No-Match-Regierungen und ihren magischen Gegenstücken. In Amerika agierte der Makusa komplett unabhängig von der No-Match-Regierung. In Europa heirateten Hexen und Zauberer No-Match und freundeten sich mit ihnen an. In Amerika wurden No-Match zunehmend als Feind dargestellt. Kurz gesagt, Rappaports Gesetz trieb die amerikanische Zaubergesellschaft, die ohnehin schon mit außergewöhnlichen suspekten No-Match-Bürgern zu tun hatte, noch weiter in den Untergrund. Und jetzt will ich mal gerade gucken, weil der Name Bearborn, genau, so hieß nämlich die Alte. Das jetzt, also Mary Lou Bearborn, so hieß die Alte, die dieses Waisenhaus oder was auch immer das war, leitete. Und deswegen hieß Credence auch so, weil das war ja auch mehr oder weniger ihr Ziehsohn. Genau. Also da haben wir's. Das sind quasi Nachfolger von diesen Reinigern, von den Skurrern, wie auch immer. Finde ich cool, dass sie das so mit eingebaut haben in die Filme. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Einen Artikel habe ich noch für euch, nämlich das magische Amerika der 1920er Jahre. Das kennen die meisten von uns schon aus den Film, aber ich habe hier noch eine Seite. Die Zauberer Amerikas spielten ihren Teil im großen Krieg von 1914 bis 1918. Also wir erinnern uns ganz kurz, das ist der Erste Weltkrieg. Damals, Spoiler-Alarm, wussten die noch nicht, dass es einen zweiten gibt. Und deswegen war es für viele auch einfach der große Krieg. Oder manche auch halt nur gesagt, der Weltkrieg. Aber das ist gemeint, der Erste Weltkrieg. Also sie haben da quasi ihren Teil gespielt, auch wenn die überwiegende Mehrheit ihrer No-Match-Landsleute unwissend gegenüber ihrer Beteiligung waren. Da es magische Lager auf beiden Seiten gab, waren ihre Bemühungen nicht entscheidend, aber sie gewannen viele Siege, um den weiteren Verlust von Leben zu verhindern, und sie besiegten ihre magischen Gegner. Diese gemeinsamen Unterfangen führten nicht dazu, dass die Haltung des Makusa sich bezüglich der No-Match-Zauberer-Verbrüderung lockerte, und Rappaports Gesetz blieb auch in der Tat intakt. In den 1920er Jahren hat sich die US-Zaubergemeinschaft daran gewöhnt, unter einem größeren Geheimhaltungsgrad zu leben als ihre europäischen Verwandten und daran, Lebenspartner strikt aus den eigenen Reihen zu wählen. Also, ne? Es ist immer noch so, Zauberer heiraten Zauberer. Die Erinnerung an Dorkus Zwölfbaum, katastrophale Missachtung des Geheimhaltungsabkommen, hielt Einzug in die magische Sprache, wodurch aus eine Dorkus sein Slang für einen Idioten oder eine unfähige Person wurde. Finde ich auch gut, du bist so ein Dorkus. Der Makusa erlegte weiterhin jenen verschiedenen Strafen auf, die das Geheimhaltungsabkommen missachteten. Der Makusa war außerdem wesentlich intoleranter gegenüber magischen Erscheinungen wie Geistern, Poltergeistern und fantastischen Kreaturen, als es in Europa der Fall war, da diese Tierwesen und Geister ein Risiko darstellten, die No-Match auf die Existenz von Magie hinzuweisen. Nach der großen Sasquatch-Rebellion will ich halt noch mehr wissen. Das ist ja halt nur so eine Nebeninfo gewesen. Nach der großen Sasquatch-Rebellion von 1892, für mehr Details, zieht Ortiz O'Flahertys hochgefeiertes Buch Bigfoots letztes Gefecht zu Rate. Und dieses Buch will ich haben. Gibt's aber leider nicht. Zog das Makusa-Hauptquartier das fünfte Mal in der Geschichte um. Von Washington nach New York, wo es über die 1920er Jahre blieb. Präsidentin des Makusa durch dieses Jahrzehnt war Madame Seraphina Pickery, eine berühmte und begabte Hexerin aus Savannah. Die kennen wir auch aus den Filmen. Zu der Zeit der 1920er konnte die Ivermorny-Schule für Hexerei und Zauberei mehr als zwei Jahrhunderte erblühen und wurde weitgehend als eine der größten magischen Bildungseinrichtungen der Welt angesehen. Aufgrund ihrer gemeinschaftlichen Ausbildung sind alle Hexen und Zauberer sachkundig im Umgang mit dem Zauberstab. Dank eines Gesetzes, das Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt wurde, ist jedes Mitglied der Magischen Gesellschaft von Amerika dazu verpflichtet, eine Zauberstaberlaubnis mitzuführen. Eine Maßnahme, die alle magischen Aktivitäten überwachen und Täter durch ihre Zauberstäbe identifizieren sollte. Das ist so, dass das spiegelt so diesem Waffengesetz wieder, ne? Weil die sind ja auch in Army darauf so getrimmt, dass sie alle ihre Knarren und sowas haben. Und dafür brauchst du halt eigentlich auch eine Erlaubnis oder eine, also, ne, du musst ja entscheiden, du kriegst sie eigentlich nicht nur so. Anders als in Großbritannien, wo Ollivanders als ungeschlagen galt, wurde der Kontinent Europa oder Nordamerika, was sag ich denn hier, der Kontinent Nordamerika von vier großen Zauberer Zauberstabherstellern beliefert. Jetzt kommen die hier alles. Das sind jetzt die vier Zauberstabhersteller, die wir aus Dingens kennen. Wir haben einmal Shikoba Wolfe, ein Nachfolger des Choctaw-Stammes, war besonders berühmt für seine kompliziert geschnitzten Stäbe mit Donnervogel-Schwanzfegern. Der Donnervogel ist ein magischer amerikanischer Vogel, der eng mit dem Phönix verwandt ist. Wolfes Zauberstäbe galten generell als extrem mächtig, aber auch als sehr schwer zu meistern. Sie wurden besonders von Verwandlungszauberern geschätzt. Dann haben wir Johannes Jonker oder Johannes Jonker, war ein muggelgeborener Zauberer, dessen Nomadsch-Vater ein fähiger Schrankhersteller war. Er machte aus sich selbst einen fähigen Zauberer, Zauberstabhersteller. Verzeihung, Leute, Alter. Seine Zauberstäbe waren noch gefragt und wurden sofort wiedererkannt, da sie für gewöhnlich in Perlmutt eingelegt wurden. Nachdem er mit den vielen verschiedenen Kernen herumexperimentierte, war Jonkers bevorzugtes magisches Material das Haar der Wampuskatze. Tiago Quintana erregte ordentliches Aufsehen in der magischen Welt, als seine schnittigen und für gewöhnlich langen Zauberstäbe auf den Markt kamen. Jeder umschloss einen einzelnen durchsichtigen Stachel vom Rücken des White River Monsters von Arkansas, also des weißen Flussmonsters aus Arkansas, und rief Sprüche voll Kraft und Eleganz herbei. Die Angst einer Überfischung der Monster wurde gemildert, als bewiesen wurde, dass nur Quintana allein vom Geheimnis wusste, wie man sie hervorlocken könnte. Ein Geheimnis, das er bis zu seinem Tod sorgfältig hütete. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Zauberstabproduktion von Wright River Monstern eingestellt. Also, gibt's ja dann auch nicht mehr. Und dann haben wir noch Violetta, oh Gott, Bevo. Die berühmte Zaubererstabmacherin aus New Orleans weigerte sich für viele Jahre, den geheimen Kern ihrer Zauberstäbe preiszugeben, welche immer aus Sumpf-Maya-Holz gemacht wurden. Letztlich wurde entdeckt, dass sie Haare eines Rugaru enthielten, dem gefährlichen hundeköpfigen Monster, der sich in den Sumpfen von Louisiana herumtrieb. Es wurde oft über Bouveaus Zauberstäbe gesagt, dass sie sich zur dunklen Magie so verhielten wie Vampire zu Blut. Oha. Dennoch zog ein amerikanischer Zauberer-Held der 1920er Jahre in die Schlacht, nur mit einem Bouveau-Zauberstab bewaffnet. Und von Präsidentin Pickery weiß man ebenfalls, dass sie so einen besaß. Also es wird halt gern gesagt, dass nur die dunklen Zauberer diesen Zauberstab nehmen, aber es gibt auch viele gute, die den benutzt haben. Ungleich der No-Match-Gemeinschaft der 1920er Jahre erlaubte es der Makusa-Hexen und Zauberer, Alkohol zu trinken. Ne? Wir erinnern uns, Prohibition und so. Prohibition. Viele Kritiker deuteten darauf hin, dass Hexen und Zauberer dadurch nur auffälliger in einer Stadt voll nüchterner Nomads wirkten. Finde ich eigentlich auch geil. Jedoch hörte man in einem ihrer wenigen überschwänglichen Momente Präsidenten Pickery sagen, dass ein Zauberer in Amerika zu sein schon schwer genug sei. Das Giggelwasser, was sie bekanntlich in ihrem Stabchip sagte, ist nicht verhandelbar. Finde ich auch gut. Und das ist so im Prinzip die Geschichte Amerikas. Also es gibt dann, glaube ich, nochmal extra Artikel zu Makusa und auch von Ilvermorny. Aber ich dachte mir so, wir machen mal einen kleinen Ausschnitt oder Ausschnitt. Mann, ach, ich bin auch schon kaputt, ey. Einen kleinen Abstecher in die magische Welt. Und naja, das war eine kleine Folge. Zwischendurch, bei der nächsten sind hoffentlich Phil und Tine wieder auf dem Damm. Ansonsten verspreche ich euch, finde ich noch ein anderes Thema. Eventuell machen wir nächste Woche dann nochmal so eine Fantheorie. Hatten wir uns ja mal überlegt, ne, dass wir so ein paar bekloppte Fantheorien nochmal nehmen. Beziehungsweise, wir hatten uns ja zwei rausgesucht. Das war, glaube ich, einmal Dumbledore ist gleich Ron. Und Snape ist eine Frau oder Snape ist ein Vampir. Irgendwas in die Richtung. Die können wir uns beim nächsten Mal angucken. Na gut, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Bei uns ist im Moment halt, wie es halt so ist, im Leben relativ viel los. Aber wir haben trotzdem Spaß an einem. Wir sind froh, dass wir hier podcasten können und euch haben. Auch vielen lieben Dank an die Leute, die uns bei Patreon unterstützen. Ihr helft uns halt, dass wir den Podcast hier nicht aus eigener Tasche zahlen müssen. Und mehr wollen wir eigentlich auch nicht. Also wir wollen damit nicht reich werden. Noch nicht. In diesem Sinne, ja, haltet die Ohren steif. Wir haben euch lieb. Tschüssi.